Diskussion eröffnet. Ich führe eine Redeliste, wer da drauf möchte, Hand hoch.
Ich wollte noch mal eben kurz ansagen, ich glaube, das hatten wir vorhin vergessen. Wer zukünftig über Veranstaltungen der HSB informiert werden möchte, kann sich auch in einen E-Mail-Verteiler eintragen. Der wird wahrscheinlich auch dort hinten liegen. So.
Beim Kickertisch.
Sind auch nur so ein bis zwei Mails im Monat normalerweise.
Fragen, Anmerkungen, Kritik, Ergänzungen.
Meine Verständnisfrage, und zwar immer zu Anfang auch mal gemeldet. Du würdest ja zu Anfang aus dem Julius-Buch Zitate immer vorgebracht. Das waren jetzt Zitate von Buchwitz oder so geschrieben.
Genau.
Von Buchwitz oder von Butler selbst?
Nee, von Bublitz heißt die, Hannelore Bublitz,
okay.
Genau.
Also er hat ja dazu gesagt, natürlich kann man Butler nicht persönlich dafür verantworten, was jemand Drittes über sie schreibt. Aber die These war ja, dass das ganz folgerichtig in der Theorie angelegt ist, dass es eigentlich nicht möglich ist, sie präzise zu referieren. Also dass der Versuch, sie zu referieren, darin endet, immer wieder dieselbe Aussage, mal als Voraussetzung, mal als Schlussfolgerung, mal als aufgestellte Behauptung, mal als erbrachten Beweis und so weiter zu wiederholen. Ja.
Ja, vielleicht daran anschließend. Also, mir ist das, glaube ich, auch bei der Butler-Lektüre häufiger so gegangen, dass ich mir solche Fragen gestellt habe. Und ich würde gerne was fragen, oder vielleicht ist es auch ein Kommentar zu dem, was mir zumindest in der ersten Hälfte des Vortrags so der Vorwurf an Butler zu sein schien, so das, was du so genannt hast, linguistischen Idealismus. Du hast das so weiter ausgeführt, da gibt es schon was wie einen Schöpfungspathos und der Körper wird dann nur noch so als Last begriffen. Also diese Kritik, das ist ja so ungefähr die Kritik, die an Butler liegt, wurde so Anfang der 90er Jahre in den feministischen Kursen, die sich halt hauptsächlich bezog auf Gender Trouble. Und Butler hat ja zumindest versucht, in dem zweiten Buch, in Bodies That Matter, halt genau darauf zu reagieren und zu sagen, nee, also so war es nicht gemeint. Ich glaube auch, dass das in Gender Trouble nicht so ganz klar ist, ne? Wie da jetzt das Verhältnis zwischen Idealität und Materialität zu sehen ist. Da scheint es tatsächlich oft so, glaube ich, dass es so eine Art einseitige Vorgängigkeit gibt, dass sozusagen die Idealität vor der Materialität steht. Und nicht das Umgekehrte genauso gilt. Aber ich glaube schon, dass in den späteren Texten Butler sich zumindest Mühe gegeben hat, das zu zeigen, dass es eben, also genau das, was ich gerade gesagt habe, dass es da nicht so eine einseitige Vorgängigkeit gibt von dem Diskurs gegenüber den Körpern, sondern dass das zwar einerseits stimmt, ne, dass Körper, das ist ja auch jetzt eigentlich so super revolutionär, diskursiv konstituiert sind, aber dass das umgekehrt halt genauso gilt. Also ich meine, ne, Sprache prozessiert ja nicht so für sich von alleine irgendwie so als Idealität so vor sich hin, sondern Sprache funktioniert halt durch Sprechen. Also das ist ja was Materielles. Also so. Und genauso ist das ja auch beim Diskursbegriff jetzt auch bei Foucault oder so, das ist ja auch nicht so, dass die Diskurse da so als Idealitäten so für sich alleine vor sich hin prozessieren, sondern bei Foucault geht es ja irgendwie um Aussagen, die dann da gemacht werden und die dann irgendwie verkettet werden und so weiter. Aber da ist ja immer eine bestimmte Art von Materialität da. Also so auch selbst Schrift schreibt sich ja irgendwie materiell ein in Bücher oder so. Und ich habe schon den Eindruck, dass Butler halt also das schon auf dem Schirm hat, auch wenn man vieles, glaube ich, bei ihr kritisieren kann, auch dass sie oft ein bisschen verwirrend schreibt, aber also zum Beispiel, wenn man jetzt Begriffe so Performativität oder auch Iterabilität nimmt, so, ne, wo sie sich bei Performativität jetzt auf Austin bezieht, so Sprechaktheorie, da geht es ja auch darum, dass Sprecherinnen Handlungen vollziehen durch Äußerung. Das ist ja auch nicht so, dass da einfach der Diskurs alleine so Butler spricht. So, ne? Und natürlich gibt es viele Formulierungen bei Butler, aber ist auch so beim Begriff der Iterabilität. So dass, ich glaube, das ist ein sehr zentraler Begriff bei Butler. Du hast das irgendwie gar nicht, du hast nur einmal ganz kurz die Wiederholung angesprochen, aber zu dieser Wiederholung, die zu einer Verschiebung führt, ne, das ist ja für Butler ein sehr, sehr zentraler Gedanke. Und es gibt, in dem Zusammenhang gibt es ja sogar auch Stellen bei Butler, wo sie sich zum Beispiel auf Shoshana Fellman bezieht und dann kommt da so Formulierungen, dass der Körper, indem er einen Sprechakt vollzieht, immer über das hinausgeht, was er eigentlich sagen will. Also das, wo sie in gewisser Maße, kann man glaube ich sagen, im Körper schon so eine Art Widerstandspotenzial ausmacht. Und insofern, also habe ich mich gefragt, wieso kommen diese ganzen Sachen bei dir nicht vor und sozusagen nur diese eine Lesart, die halt so die Lesart von Anfang der 90er Jahre ist, wo ihr das alles so vorgeworfen wurde und wo sie ja dann später darauf reagiert hat. Also,
ich bin direkt dazu oder zuerst?
Ich würde mal, ich bin mir sicher, dass du es auch mitmeintest, aber das wäre eben auch so meine Frage. Also, man hat ja schon gemerkt, also, da waren so einige Klassiker der Kritik an Butler, glaube ich, mit drin, im ganzen Vortrag, der komplett durchgezogen und dass diesen Idealismus-Vorwurf etc. geschenkt, dass natürlich da sagen materialistische Prämissen, der Dialektik, der materialistische Dialektik oder Dialektik Materialismus, da konkludieren mit sozusagen na, so einer Überwindungsgestik, sozusagen diese Kulturgegenüberstellung, die man zwar dickisch denken kann, aber ja, wie auch immer das auch ja wegschreiben. Aber was ich darauf hinauskommen wollte, ist, weil man kann ja Butler auch komplett anders lesen. Also zum Beispiel ist es ja naiv zu sagen, Materialität, also im Sinne von physiologischer Materialität, das wäre alles irgendwie Sprache, ne, hier und da, das wäre alles diskursiv konstruiert. Ich glaube aber, das will sie ja gar nicht sagen. Ich glaube, mehr oder weniger, wir sagen, es gibt eine gewisse Materialität, es gibt Materialität, das ist ja keine Frage, das kann man wegdiskutieren. Aber die Frage ist doch, welche Körper sind möglich? Und das ist sozusagen die Frage, sozusagen das, was sie diskursiv nennen oder Ordnung nennen, kulturelle Ordnung, symbolische Ordnung, was man kommt. Sozusagen ja eigentlich nur das, was sichtbar ist, was sichtbar gemacht ist, was sozusagen erlaubt ist, möglich ist. Und da gibt es eine ganze andere Reihe von Materialitäten, die sozusagen durch diese Ordnung ausgeschlossen, weggeschlossen werden. Und ich finde, das ist eine andere Lesweise, als die zu sagen, nein, gut, klar, Butler ist irgendwie undialektisch, die streicht einfach den Punkt der Natur und der Materialität weg. Ich glaube, das wäre eine zu einfache Kritik, die untergeschrieben worden wird. Also ich bin auf Hannah Meissner zum Beispiel verweisen. Von der TU Berlin, die ja zum Beispiel versucht, Butler und Foucault und Marx zusammenzubringen. Ob das gut ist oder nicht, gut gelingt, ist eine andere Sache. Aber ich will nur ne, sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Lesweisen und ich fand, das war so ein bisschen überforciert, so diese klassischen polemischen Kritiken an Butler. Die, ja.
Ich würde tatsächlich sagen, also das war gar nicht meine Hauptkritik. Also natürlich kommt es vor, weil es so wichtig ist, der linguistische Idealismus, und weil das auch das ist, was ich von Butler nach allem, was ich irgendwie kenne, so an Diskussionen der radikalen Linken so eingesenkt hat. Das, was sich so poppig schön auf die Formel bringen lässt, es gibt in echt keine Geschlechter. Was dann gerne noch bewiesen wird darin, dass es ja auch Intersexuelle oder sowas gibt. Also solche Diskussionen kenne ich ja ewig. Aber ich hatte es ja schon versucht zu sagen, nein, Butler legt sich darauf gar nicht fest. Sie sagt ja durchaus, könnte sein, dass man doch eine körperliche, also Geschlechtsbestimmung biologisch machen kann. Das heißt, dieses ganz, es gibt immer wieder diese Formulierung, die gibt es übrigens auch nicht nur in Unbehagen der Geschlechter, sondern die gibt es zum Beispiel auch in diesem Aufsatz über Gewalt, Trauer, Politik, da ist es eben nicht der Körper, sondern da ist es dann die Verletzbarkeit, die diskursiv hergestellt wird an einer Stelle plötzlich. Verletzbarkeit gibt es nur, wenn sie festgestellt wird. So, also es gibt das immer wieder und dann gibt es immer wieder Stellen, wo das irgendwie auch anders klingt, wo es meinetwegen auch ein überschießendes Moment im Körper gibt und so. Ich würde allerdings tatsächlich wirklich nicht sagen, dass die Sache in Körper von Gewicht geklärt wurde, sondern das war ja meine Kritik, da kommt genau die Frage, ja okay, wie ist es denn jetzt mit Sachen, die nun ganz extrem nicht diskursiv sind. Schmerz. Also, wo es Schmerz reduziert ja Menschen gerade darauf, dass sie nur noch schreien können und sich nicht mehr artikulieren. Und das Einzige, was dann aber kommt, sind ganz lange epistemologische Erwägungen. Das ist mein Hauptvorwurf, ist nicht, sie hat da einen Durchzieher eines linguistischen Idealismus oder sowas oder das, was Alfred Schmidt 1970, glaube ich, so schön mal über den Strukturalismus sagte, es sei ein Transzendentalsubjekt ohne Subjektivität, also wo das Kantsche Transzendentalsubjekt vom Diskurs übernommen wird oder sowas, sondern es gibt eine hervorragende, eine Uneindeutigkeit in allem, aber das Entscheidende ist, worüber nicht geredet wird, das war ja meine Hauptkritik, dass ausgeschlossen wird, über bestimmte Arten zu reden. Insofern könnte man das tatsächlich so zurückgeben. Ich kann mit der Theorie tatsächlich nicht, und das finde ich praktisch bewiesen in diesen ganzen Büchern, ich kann über Geschlechterverhältnisse reden, ohne über tatsächlich diese ganz unmittelbare, brutale Gewalt, die da drin auch ihren Ort hat, reden. Ich kann auch darüber reden, ohne über Lust wirklich zu reden. Und das finde ich das unglaublich Frappierende. Und das halt, das ist ja das, was ich gesagt habe, was der Schlüssel ist, meines Erachtens der Schlüssel ist. Dann würde ich nochmal was zum, also klar, sie benutzt diesen Begriff der Performativität von Austin, aber auch da gibt es wieder zum, das ist wieder so eine zumindest angelegte Doppeldeutigkeit, während bei, also ein performativer Sprechakt ja einfach nicht jeder Sprechakt ist, sondern ein performativer Sprechakt irgendwie genau dieses ist, ich erkläre euch zu Mann und Frau oder ich nenne dich Hugo oder wie auch immer, also wo etwas geschaffen wird oder ich erkläre die Sitzung für eröffnet, wird sozusagen in, ja, wird eigentlich immer mal so unter der Hand eigentlich jedes Sprechen zum Performativen. Dann wird auch es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge zum performativen Akt auf der gleichen Stufe, wie die Sitzung es eröffnet. Und natürlich ist es ein Imminent, ist es nicht nur einfach eine Tatsachenfeststellung, sondern da hängen auch ein Rattenschwanz an Implikationen dran. Aber es ist trotzdem nicht einfach ein performativer Sprechakt wie ich erkläre euch zu Mann und Frau. Und was ich meine ist, dass es meinetwegen alles hin und her schwankt, aber genau das Moment auch, das hatte ich tatsächlich nochmal rausgelassen, was das Geschlechterverhältnis in Teilen auch so brutal und schwierig macht, nämlich, dass sich eben nicht eindeutig bestimmen lässt, wo Sex aufhört und Gender anfängt, wo also erste Natur sozusagen mit zweiter Natur verschwimmt, wo Fragen sind, ist das jetzt, also wo genau die Unsicherheit ist, ist das jetzt etwas einfach nur Körperliches oder ist das etwas kulturell Hergestelltes, wo sich also erste und zweite Natur gegen die Individuen verbünden. Genau das kann ich mit der Theorie eben nicht untersuchen, weil ich dazu tatsächlich klarer und eindeutiger wirklich über Natursubstrat reden müsste. Und genau das passiert nicht.
Ich würde dazu gerne noch was ergänzen, weil ich glaube, dass es sich bei den, also bei den beiden Beiträgen eben ein doppeltes Missverständnis zum Ausdruck gekommen ist. Also das eine ist das linke Missverständnis von Butler als radikaler Gesellschaftskritikerin, dass man einerseits an den linken Butler-Fans immer kritisieren muss, aber das einigermaßen sinnlos ist, an Butler selbst zu kritisieren, weil sie selber diesen Anspruch überhaupt nicht erhebt, sondern sich selber als Reformistin sieht. Das andere Missverständnis ist, dass wir jetzt entweder sagen würden, aber man kann uns eigentlich nicht beides vorwerfen, weil es überhaupt keinen Sinn ergeben würde, entweder sagen würde, es ist doch alles Quatsch, von gesellschaftlich konzilierten Geschlechtern zu reden. Es gibt doch Kinder mit Zipfelchen dran und welche ohne, und das ist doch Quatsch, das als gesellschaftlich konstituiert beschreiben zu wollen. Als würden wir entweder sowas sagen, oder als würden wir sagen, haha, die ist doch gar nicht so richtig radikal, die sagt doch nur, die sagt doch gar nicht in Wirklichkeit, das ist alles gesellschaftlich konstituiert. Also es wäre sinnlos, ihr beides auf einmal vorzuwerfen, und es wäre deswegen sinnlos, uns in beides mal sozusagen das Gegenteil davon vorzuwerfen. Sondern das Problem ist ja nicht, dass man Butlers Idealismus kritisiert und dagegen die knallharte Körperlichkeit als materialistisches materialistischen Gegenpol stellen könnte, das wäre natürlich genauso idealistisch, sondern das Problem ist, dass nicht nur das, was die Herrschaft subvertieren soll, sondern eben auch die Herrschaft selber bei Butler vollkommen idealistisch erscheint. Also in Gender Trouble ist es, oder in das Unbehagen der Geschlechter ist es immer das Gesetz, und es wird nie erklärt, was das denn ist und wo das herkommt und wie es sich reproduziert, wer für seine Aufrechterhaltung kämpft, mit welchen Mitteln und wer versucht und so weiter und so weiter. Das wächst einfach so vor sich hin. Und deswegen geht es nicht darum zu sagen, Butlers Kritik, also Butlers Behauptung, Sex gleich Gender ist idealistisch. Das wäre völlig falsch. Also das ist sie zwar, aber das wäre als Kritik vollkommen unzureichend. Da hinten war ein Wort.
Jutta hatte.
Ja, du hast während des Vortrags, ich weiß nicht mehr, was das Adjektiv war, aber ich glaube, absolute Trennung von Begriff und Sache Butler vorgeworfen. Und hast ja auch im Titel ein bisschen damit gespielt, ihre Theorie unkritisch zu nennen mit Unterstrich. Aber meine Frage wäre jetzt, wenn sie diese absolute Trennung von Begriff und Sache vollzieht, ist sie damit nicht im Grunde genommen die konsequente Fortführung der anti-hegelianischen Tendenz in der kritischen Theorie?
Die anti-hegelianische Tendenz in der kritischen Theorie müsstest du nochmal erklären.
Ja, also Hegel will ja auf die Identität von Begriff und Sache hinaus. Und das wird doch, also ich kenne mich mit kritischer Theorie nicht gut genug aus, aber ich meine, es wird doch da insofern verändert, indem sie sagen, der Begriff solle die Sache nur umkreisen und nicht mit ihr identisch werden. Und ist nämlich im Grunde genommen damit die konsequente Fortführung dieses Gedankens der negativen Dialektik?
Nein. Also ich müsste jetzt tatsächlich, weil das sozusagen ein Stoßpunkt ist, der mir noch nie begegnet ist. Insofern bin ich tatsächlich dankbar dafür. Aber ich denke, sagen wir anders, Adorno laboriert in der negativen Dialektik ja an der Frage, so, wenn man sagt, Wahrheit ist die Übereinstimmung von Begriff und Sache, wie ich die in Übereinstimmung bringen kann, weil einerseits, weil ich die Sache selbst ja tatsächlich nur begrifflich vermittelt kriege und dadurch andererseits aber natürlich ihr immer ein Fremdes beimenge, also tatsächlich nur in geistiger Vermittlung habhaft werden kann, nie die Sache selbst oder wie auch immer man das nennen will. Und das ist ja auch eine Frage, an der eben vor Adorno schon eine ganze Menge Leute laboriert haben. Also was heißt einer Sache begrifflich gerecht werden, wenn gleichzeitig Begriff und Sache ja eben ganz offensichtlich erstmal verschiedene Dinge sind, auseinanderfallen. Und es stellt also sozusagen genau das Problem der geistigen Vermittlung oder überhaupt das Problem der Vermittlung, geistig lasse ich mal raus, also das ist tatsächlich das Problem der Vermittlung. Und ich denke, genau die Fragestellung nach Vermittlung, die gibt es bei Butler so nicht, sondern das ist etwas, was mal Adorno selber sehr schön bezeichnet hat, und ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie rum es geht, ich glaube, es ist Begriffsrealismus im Stande des Nominalismus. Also einerseits genau das, nominalistisch im Sinne von, ich kann der Sache eh aufdrücken, was ich will, sehr flapsig formuliert, und andererseits, wenn ich das gemacht habe, habe ich sie auch in der Tasche. Dann habe ich also, der Körper ist produziert, peng, bumm, oder sowas. Und jetzt können wieder andere sagen, ja, aber es gibt andere Stellen, wo das nicht so funktioniert. Aber auf jeden Fall gibt es Stellen, wo es so funktioniert. Und genau das heißt, dass genau da einfach nur ein völliger Umschlag ist vom Eins ins Andere, aber völlig vermittlungslos. Und ich glaube, dass diese Frage, das Fehlen der Vermittlung etwas ist, was also nicht nur in dieser Sprachtheorie wichtig ist, die Butler hat, sondern eben tatsächlich, also Anders hat das ja eben auch schon genannt, überhaupt in ihrer ganzen Vorstellung von Gesellschaft oder eben Nichtvorstellung von Gesellschaft, weil die eigentlich bei ihr überhaupt keine Rolle spielt, ein ganz wichtiger Punkt ist. Also es gibt gar nicht die Frage, wodurch ist denn das das Gesetz vermittelt, also durch menschliche Naturverhältnisse, durch den Zwang zur Produktion, durch wie auch immer, kann man ja alles fragen, aber das wehst einfach so vor sich hin. Und deshalb andererseits kann sie dann Vermittlung sozusagen als ein großes ethisches Postulat aufstellen. Sagen, wir brauchen zum Beispiel eine Wirtschaft, wo Interdependenz wichtig ist. Ich überlege gerade. Und ich meine, wo genau, jeder Kapitalist sagen kann, ja, ganz genau, Interdependenz. Wir müssen schon alle zusammenarbeiten, um den Standort Deutschland zu retten. Oder wir beziehen ja auch Sachen aus Indien und so. Also das heißt, das, was dann als wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird, kann das nur werden, weil das vorher keine Rolle gespielt hat. Aber das wäre sozusagen so erstmal meine Kurzantwort auf diese Frage. Und ansonsten müsste ich dann nochmal, ich glaube aber schon, dass Adorno eigentlich dem Hegel so weit gerecht wird, wie man dem Hegel gerecht werden kann. So.
Aber um den philosophiehistorischen Exkurs wieder aufzunehmen, wo jetzt gerade keine Wortmeldungen anliegen. Du hast ja gesagt, der Titel dieses Buchs Parting Ways wirkte so ein bisschen größenwahnsinnig, weil sie sich hinstellt und sagt, der Zionismus und ich, wir gehen jetzt getrennte Wege. Das scheint mir ganz richtig zu sein, aber unvollständig, denn der Titel Parting Ways scheint mir doch vor allem eine Anspielung auf Heideggers ganze Feldwege und Wegscheiden und Scheidewege zu sein. Und das finde ich schon erstmal bemerkenswert, ein Buch zur Kritik des Zionismus und zur Lösung des Nahostkonflikts mit einer Referenz auf Heidegger rauszubringen, und da muss man erstmal drauf kommen. Und also ich glaube, das ist auch eher die philosophiehistorische Tradition, in der man da gucken muss.
Stellen bei Butler dieses Pathos von Ich und Du, das rausschimmert oder auch ganz offensichtlich ist. Und Ich und Du sind ja zwei ganz wichtige Kategorien für Martin Buber beispielsweise. Und da Buber ja, was mir noch bekannt ist, ja zum Beispiel auch zu Israel, zur Staatsgründung Israels ja auch große Bedenken hatte, weil das ja den jüdischen Universalismus verraten würde. Also da wären ja zumindest große Schnittmengen sozusagen vorhanden zwischen Buber und dem, was Butler sagt.
Ja, also sie hat in Parting Ways halt so ein paar, wie gesagt, es ist ganz stark so ein, ich zauber Leute aus dem Hut, die mir zeigen, hoho, ich kann mich als Jüdin gegen den Zionismus stellen. Weswegen ich übrigens tatsächlich auch den Vorwurf Antisemitismus gegen Judith Butler, der ja zum Beispiel dieser Demo in Frankfurt erhoben wurde, tatsächlich ziemlich schwierig finde, weil Judith Butler ist, glaube ich, tatsächlich einer der seltenen Fälle, wo man sagen kann, wir haben einen Antizionismus, der aber in dem Sinne nicht antisemitisch ist, weil sie genau diese Trennung macht. Und zu ihren Gewehrsleuten gehören eben Levinas und Buber und Hannah Arendt und er wird sich im Grabe umdrehen, Walter Benjamin und Primo Levi. Und dann noch von palästinensischer Seite Edward Said und ein Mahmoud, heißt, ich weiß, ich habe den Vornamen vergessen, ein Dichter, den ich vorher auch nicht kannte. Und Buber ist natürlich sehr wichtig, weil er diese zusammen mit ja so drei, vier anderen wichtigen Persönlichkeiten wie Yehuda Magnus oder so diese ein binationalen Staat wollte. Und das ist genau das, was sie auch will. Und ich würde aber sagen, die Differenz zu Buber ist tatsächlich die geschichtliche Situation. Also bei einerseits und andererseits die Frage, also sozusagen, wer trägt die Kosten, wenn es schief geht? So, und wenn ich mich richtig erinnere, war Buber natürlich, als er diese Forderung aufstellte, im Mandatsgebiet Palästina oder in Israel. Das heißt, wenn schiefgegangen wäre, wäre er mit ins Meer getrieben worden. Und Judith Butler tut das halt nicht und kann deshalb, und auch in anderen Sachen würde ich sagen, dass ich kenne mich mit Buber wiederum nicht sehr aus, aber ich glaube, dass er schon eine tatsächlich, man kann wirklich sagen, noch eine politischere Vorstellung war, als Butler sie hat. Weil auf eine ganz komische Art finde ich dieses Buch wirklich extrem unpolitisch. Es ist wirklich so, ja, so ein bisschen so eine, das wäre doch schön, wenn alle in Frieden zusammenleben können. Und das Dumme ist nur, dass als Friedensstörer bei ihr tatsächlich immer nur Israel auftritt und nie die palästinensische Seite. Also die ganze Geschichte von Vernichtungsdrohung gibt es nicht. Die ganze Vorstellung davon, also die ganze Sache, dass von palästinensischer Seite nie ein Staat Israel als jüdische Heimstätte anerkannt wurde, gibt es nicht. Und trotzdem soll Israel einfach mal die Grenzen aufmachen und zusammen schön einen binationalen Staat machen. Das ist irgendwie so völlig, völlig irgendwo im Orbit. Ja, es ist schon in Teilen wirklich aktive. Ja, sie ist. Es ist tatsächlich. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so eine ganz, ganz kleine, abgeschottete Welt. Also in dem gefährdeten Lebenbuch gibt es so einen kleinen Aufsatz, die Risiken öffentlicher Kritik oder so heißt das. Da gab es ja schon mal, da hatte Summers heißt der Rektor einer kalifornischen Uni gesagt, hier die verschiedenen Boykottaufrufe der Intellektuellen sind im Effekt, wenn nicht in der Intention, antisemitisch, weil sie auf die Vernichtung des israelischen Staates raus wollen. Und einerseits ist das ein, also finde ich es tatsächlich, Stichwort lächerlich, unglaublich bemerkenswerten Aufsatz in dem unglaublichen Jammertonfall, den das hat. Also da ist eine Frau, die Eintritt für Boykott und Sanktionen Israels. Also das ist nicht einfach eine Kritik, sondern wenn es nach ihr ginge, würde der Staat Israel ökonomisch ausgehungert werden, würden irgendwie bestimmte kulturelle Austausche nicht mehr stattfinden, würde es keinen wissenschaftlichen Austausch mit israelischen Universitäten geben. Das wird ja immer, was sie genau davon alles will, wird ja auch immer nicht so ganz klar. Aber also das ist weit mehr als nur eine Kritik, sondern das ist ja eine Praxis, die sie vorschlägt. Und gleichzeitig, wenn aber jemand tatsächlich nur in Worten das kritisiert, gibt es ein ganz großes, man wird also so ein, ja, die Risiken öffentlicher Kritik, darüber mundtot gemacht zu werden, mit schrecklichen Vorwürfen bedacht und obwohl man es doch nur gut meint. Und das ist ganz wichtig auch, dass die Sprachtheorie dann von wegen Subjekte werden gesprochen, sie sprechen nicht, ist völlig weg, sondern die Intention zählt. Es zählt nur die Intention, nämlich wie hat sie es denn gemeint? Und dann sagt sie, sie hat es ja nicht böse gemeint, sondern sie hat es ja nur im Interesse aller gemeint. Und deshalb darf man sie gar nicht kritisieren. Und diese Art von also wirklich einer ganz unangenehmen Jämmerlichkeit da drin, finde ich bemerkenswert. Und dann gibt es aber die einzige Stelle, wo sie wirklich irgendwie über Verhältnisse im Nahen Osten redet, ist eine Passage, wo sie lang die E-Mail einer Kollegin zitiert, wo nämlich die Kollegin ihr schreibt, wie sie in einem Basiscamp mit israelischen und palästinensischen Aktivisten zusammen ist und irgendwie gegen Olivenhainzerstörung vorgeht und vielleicht ist das auch eine ganz gute Sache, was die Leute da machen, aber es wird überhaupt nicht beschrieben, wogegen sie genau vorgehen, sondern dass diese Gruppe einen total vorbildlichen Umgang mit Fragen von Geschlecht und Rasse und Glauben pflegt. Und also es ist wirklich so, ja, Kampf gegen Israel ist eine totale, ja, postmoderne Idylle. Das sind ganz vorbildliche Leute, die das machen. Und das ist sozusagen das, was sie überhaupt von diesem Nahostkonflikt mitkriegt. Diese kleine Blase von Leuten und den Rest will sie natürlich nicht und ist dann auch ganz betroffen, wenn ihr jemand einen Vorwurf macht. Also das nehme ich ihr sogar ab, dass sie das wirklich gar nicht verstehen kann. Und genau aber diese Wohlfühlhaltung ist das, was diese Haltung so auszeichnet und was so bezeichnend ist für all diese Aktivisten. Da auch die jetzt, die das so toll finden, dieses Engagement. Ja, ja, okay. Ja, nee, du hast recht, das war missverständlich formuliert.
Ich fand jedenfalls wirklich die Beschreibung deiner Leseerfahrung sehr schön, weil mir das wirklich ganz genauso ging damals. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Buch von schlappen 200 Seiten gelesen zu haben, dass ich so oft in die Ecke gefeuert habe während der Lektüre, wo ich dann immer saß und auf diese Seiten starrte und kurz davor war zu schreien, ja, wie denn nun? Weil sie einfach immer irgendwas referiert und nochmal referiert und dann nochmal aus der Perspektive referiert und nie dazu kommt, sich mal festzulegen, welche Position sie denn nun eigentlich vertritt, geschweige denn auch noch zu erklären, warum. Und also man ist wirklich, wirklich versucht, also auch bei diesen ganzen politischen Stellungnahmen, also ist man fast immer versucht, den Poststrukturalismus gegen Butler zu verteidigen und sich hinzustellen und zu sagen, hast du eigentlich schon mal was vom performativen Sprechakt gehört? Was ist denn nun mit deinen politischen Stellungnahmen? Oder hast du schon mal was vom Sprechort gehört? Ist das eigentlich egal, von wo aus du für Zweistaatlichkeit bist und in welcher Situation oder in welcher historischen Situation du das sagst? Sondern kommt es einfach nur darauf an, was du dir darunter vorstellst? Könnte es nicht eventuell sein, dass auch noch was anderes von Belang ist für diese Frage? Und ich finde das wirklich bemerkenswert und darin steckt natürlich ein Angebot, also um zu der Frage mit der nicht so kleinen Welt zurückzukommen, darin steckt natürlich ein Angebot, also eine intellektuelle Allmachtsfantasie. Also dass die Welt so ist, wie man sie sich erklärt und dass die Frage, wie zum Beispiel der israelische Angriff auf den Gazastreifen oder sonst wie zu bewerten ist, davon abhängt, was man für ein Konzept von, Volk, Staat und Nation hat und nicht davon, wie die Machtverhältnisse und die Geschichte der Beteiligten sind. Also jedenfalls wäre das meine These, die ich jetzt hier in den Raum stelle, dass das der wesentliche, nicht der einzige, aber der wesentliche Erklärungspunkt für Butlers Popularität in der Linken ist. Das ist also genau die Tatsache, dass es eben gerade nichts mit materialistischer Gesellschaftskritik zu tun hat. Und dass sie nicht etwa trotzdem populär wäre.
Ja, zu den Leseerfahrungen, die du gerade sehr klassisch geschildert hast, wird auch eine kleine Anmerkung auch wieder in Bezug auf die Frage, ob denn nun Butler, was ja sehr ausführlich in der Presse gibt, oder nicht vielleicht doch ganz zu Recht den Adorno-Preis bekommen hätte, gibt es da vielleicht einiges zu sagen, weil jemand wie Richard Herzinger zum Beispiel, der für die Welt am Sonntag und die Welt immer ganz kluge Dinge schreibt, zu Israel und dergleichen, hat er sich dann dazu bestiegen, dass er meinte, ja, sozusagen dieses Dunkle, was man bei Butler vielleicht durchaus ausmachen kann, dass man nun sich fragt, wie denn nun, dass er bei Adorno ja nun ganz genauso eigentlich eine ständige Lesebegleiterscheinung und das wird dann zum Beispiel manifestiert in diesem Aphorismus in Lima Moral, ja, wo Adorno davon schreibt, dass selbst der Baum, der blüht, lügt, nicht? Also es wird bei Adorno schon gerade in diesem Aphorismus, denke ich, sehr deutlich, was er damit meint. Und mit Obskurantismus, Dunkelheit hat das eigentlich meines Erachtens nicht recht viel zu tun. Deshalb, ich finde, gerade dieser Versuch, sozusagen Adorno und Butler irgendwie in die Nähe zu rücken, ganz abgesehen jetzt von irgendwelchen philosophischen Traditionen, ist besonders perfide. Da sind ja einfach beide gleich unverständlich. Ne? Das vielleicht noch ein kleiner Anmerkung dazu.
Ja, das würde ich. Also ich würde das wirklich nochmal unterstreichen, weil natürlich, also es gibt ja auch immer, dass das Adorno so schwierig sei und das stimmt in gewisser Hinsicht auch. Also es ist natürlich tatsächlich einerseits zum Teil sehr voraussetzungsvoll ist, die Anspielungen zu verstehen, zum anderen aber natürlich einfach wirklich schwierig, weil es sozusagen in die Magengrube geht. So, ja, ob sich nach Auschwitz noch leben lasse, das ist ja was, wobei man nicht so einfach wegliest und viele kleinere Sachen auch. Und gerade die Fähigkeit, also das, was ich vorhin meinte, die Unfähigkeit, konkret zu werden in diesen Texten wie Unbehagen der Geschlechter, finde ich absolut umgekehrt bei Adorno, wo er zum Beispiel so einen Satz wie "Es gibt kein richtiges Leben im Falschen" am Ende einer Reflexion darüber steht, wie man seine Wohnung einrichten soll. So, und dass es da leider keine befriedigende Lösung gibt für ein menschenwürdiges Wohnen. So, und das hat tatsächlich immer so einen Moment von aufblitzender Erfahrung und das ist schwer zum Teil, aber es ist eben nicht schwurbelig. Und über das Geschlechterverhältnis zu lesen, kann ja zum Teil wirklich hart und fies sein. So, oder sollte ja auch gerade die Leute irgendwie treffen in dem, okay, wie verstehen sie sich gerade als geschlechtliches Wesen. Aber genau das finde ich so bemerkenswert, dass das kein bisschen passiert. Ich würde übrigens sagen, dass das Unbehagen der Geschlechter ist tatsächlich noch ein Buch, wo 2,5 gar nicht so schlechte Gedanken drinstehen. Also die Melancholietheorie finde ich zum Teil ganz plausibel und 2,5 andere Sachen auch. Das heißt, das ist mehr als in den meisten späteren. Aber genau dieses Moment, dass es so schlucken müssen beim Weiterlesen, das ist was, genau darauf wollte ich ja auch hinaus, das ist was, was wirklich, also mir auch nie so ging, so dass ich dachte, okay, damit bin ich jetzt gemeint. So. Noch eine Anekdote, ich finde, in dem insgesamt sehr empfehlenswerten Buch von Elhanan Yakira, Post-Zionism, Post-Zionism, Post-Holocaust, über die Good Israelis und im weiteren Sinne die Good Jews, die sich eben so entschlossen gegen Israel stellen, gibt es auch ein sehr schönes Kapitel über Hannah Arendt, warum die zur Säulenheiligen irgendwie dieser antizionistischen Juden und Israelis geworden ist, und ein kleines Postscript, wo es auch unter anderem um Butlers Hannah-Arendt-Rezeption geht. Das ist sehr nachlesenswert und es gibt den einen Satz drin, wo er zitiert von, dass Butler sagt, sie sei ja auch emotionally very invested mit Israel, also emotional sehr involviert, und wo dann nur kommentiert, es wäre doch schön, wenn sie ihre Emotionen woanders hin verlagern könnte. Und das fand ich dann auch.
Wäre ein schönes Schlusswort, wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr sind. Ich meine, wir müssen ja auch nicht sofort raus, wir sind zum Glück nicht in der Uni. Aber trotzdem, wer noch will, möge sich jetzt bitte melden. Dann würde ich sagen, wir erklären die eh schon geöffnete Bar nochmal für eröffnet und danken nochmal den Referenten.
Ja, dem Publikum fürs Zuhören. Wer alles ganz doof fand, kann mir das auch gerne hier im kleinen Kreis noch sagen.